Und ich möchte jetzt einfach am Anfang miteinander beten und dann steigen wir in unser Programm ein. Ihr habt wieder alle die Zettel gekriegt, das sind so ein paar Blattler, vorne und hinten bedruckt übrigens. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mitschauen auf eure Zettel, das Grobe ist drauf. Zwischendrin immer ein bisschen Platz für die, die mitschreiben wollen. Und zum anderen, der Simon gibt es auch auf die Leinwand wieder mit PowerPoint. Kann man einfach so mitlesen für den, was das lieber ist. Gell? Aber ich bete noch miteinander und dann steigen wir ein. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir einfach wieder von Herzen danken für das Vorrecht, dass wir zusammenkommen dürfen und deinen Namen. Danke, Herr, dass du der bist, der Schöpfer des Universums ist, nicht wir. Dass du der bist, der Herr dieser Welt ist, auch nicht wir. Dass du der bist, der die Zeit angefangen hat und die Zeit beenden wird, und nicht wir. Und dass du ein Gott der Liebe bist, der was uns gern hat, vor dem wir keine Angst haben müssen, sondern dem wir uns im Vertrauen zuwenden dürfen, weil du gesagt hast, dass du uns liebst. Und wir danken dir, Herr, dass wir in deiner Gegenwart geborgen sein dürfen, inmitten der Stürmen dieser Welt. Und Herr, danke, dass Glauben nicht separiert ist von unserem normalen Leben, sondern dass unsere Beziehung zu dir in jedem Geschäft, in jedem Gespräch, in jedem Streit einkommen kann. Und so bete ich, dass wir einfach lernen, dich zu integrieren in unser ganz normales Leben jeden Tag. Und darum bitte im Namen Jesu. Amen. Das erste Thema heute ist, ich nenne es Gott die Ehre geben. Ich muss sagen, wie ich noch jünger war, wie gesagt, ich bin ja nicht mehr so jung, haben mich Männer beeindruckt, die was fähig und selbstständig waren. Das waren so Männer, die mich beeindruckt haben, die was zusammengebracht haben, die was Kinder haben. Ich muss sagen, in der Zwischenzeit imponieren mir viel mehr jene Männer, die was barmherzig und demütig sind. Die imponieren mir heute. Es ist ja so, als Menschen, die Jesus und sein Wort ernst nehmen, glauben wir, dass der Mensch nicht geschaffen ist, um Ruhm und Ehre auf sich selbst zu beziehen. Ein Christ, der die Bibel ernst nimmt, glaubt, dass man den Applaus, den Ruhm, der einem zukommt, annimmt und dann aber reflektiert und weitergibt an Gott. Die Corrie ten Boom, das ist eine ganz bekannte holländische Frau, war im Zweiten Weltkrieg im KZ. Ihre Schwester ist gestorben im KZ. Sie hat sehr vielen Juden das Leben gerettet in der Nazi-Zeit. Und sie hat gesagt, wenn ich einen Blumenstrauß geschenkt bekomme, bedanke ich mich dafür und ich reiche diese Blumen weiter an Jesus. Jetzt unabhängig davon, wie ernst jemand von euch die Bibel nimmt, du wirst mir jetzt wahrscheinlich recht geben in dem, was ich sage. Weil wir alle kennen Menschen, die was sehr viel über sich selber reden. Mehr oder weniger kennen wir so. Sie reden sehr gerne darüber, was sie alles geleistet haben. Sie zeigen gerne her, wie eine schöne Frau ist, wie gescheit ihre Kinder sind, wie groß ihr Haus ist. Sie reden gerne darüber, wen sie euch kennen, welchen Einfluss sie haben und wie wichtig sie sind. Es sind so Menschen, die was sagen so, jetzt habe ich genug über mich geredet, was hältst du eigentlich von mir? Das sind so die Leute. Und die Menschen, die was wir kennen, wir müssen zugeben, mit so Menschen tun wir uns ein bisschen schwer. Sie gehen uns ein bisschen auf den Nerv ab und zu, weil manche dieser Menschen haben zwar tatsächlich viel geleistet und viel geschaffen, aber wir tun uns sogar schwer, ihnen zu sagen, du echt super, was du es gemacht hast, weil dann wissen wir, können uns die nächsten zwei Stunden anhören, was er noch alles gemacht hat. Und da ist aber die Tochter ist die Klassenbeste und der Bub hat das Rennen gewonnen und so weiter. Es ist oft, das sind oft so Leute, du dazu ist eine Geschichte, dann hat er immer noch eine bessere Geschichte. Und Das ist aber die Sache, nichts von dem, was er sagt, beeindruckt uns. Wir sind im Prinzip nur froh, wenn er weiterzieht. Und es ist egal, wie schön eine Freundin, wie schnell ihr Auto und wie groß eine Firma ist, sie sind ein bisschen anstrengend. Wisst ihr warum? Das ist jetzt das Interessante. Weil sie andauernd versuchen, die Ehre sich selbst zu geben. Und wenn eine Person die Ehre immer versucht, auf sich selbst zu beziehen und daran festhält, das macht so eine Person eigentlich unattraktiv. Und das ist das Paradoxe bei der Sache. Ein Mensch, der dauernd von sich redet, was er ist und geschaffen hat und da hat, versucht sich damit größer zu machen, was tatsächlich geschieht. Er macht sie immer kleiner. Weil niemand will freiwillig in ihrer Gegenwart sein. Mit dem Geist nicht auf ein Wochenende und sagt, ich freue mich so mit dem Hans Franz Zepp auf ein Wochenende, weil der redet nur für sich selber. Das wird so super. Christen glauben, dass alle Talente, die wir haben, alles Können, das wir haben, alle Leistungen, die wir vollbringen, ist letztlich eine Gabe von Gott. Und im Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Das heißt, alles, was ich schaffe, es ist ein Geschenk. Es ist ein faszinierender Vers im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 17. Ich lese ihn vor. 5. Mose 8, Vers 17. Und es ist ein guter Vers, dass man sich den merkt. Da sagt Gott durch Moses, er sagt, dass du nicht vergisst und in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ihr Neuigkeiten, aber du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Hast deine Hände selber gestrickt, mit denen du arbeitest? Hast deine Augen selber bastelt, mit dem was du siehst? Es ist alles ein Geschenk. Wenn Gott dir nicht zwei Hände gegeben hätte und zwei gesunde Augen und halbwegs ein normales Hirn, kannst du überhaupt nichts verdienen. Und was, das ist das, wo die Bibel sagt, dass wir nicht vergessen und sagen, ja, meine Stärke hat das alles gemacht. Nein, sagt Gott. Es ist, ich bin es, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Und wenn wir mit Jesus leben, dann lernt man oft unbewusst als Gläubiger an Jesus, dass eigentlich die Ehre nicht mir gebührt, sondern Gott. Ich glaube, ich hätte es nie gelernt, weil ich viel stolz war, wenn ich Gott nicht kennengelernt hätte. Darum habe ich auch gesagt, früher haben mich fähige Männer imponiert, heute imponieren mir Männer, die was barmherzig sind. Ein Beispiel dafür war, ich weiß nicht, ob wer von euch die Olympischen Spiele verfolgt hat, letzten Sommer in London, ein Beispiel war die Gabby Douglas. Das war, ist eine US-amerikanische Kunstturnerin und die hat zwei, kannst weiter da, Simon, die hat zwei Goldmedaillen gewonnen und die hat im Interview vor Millionen von Zuschauern gesagt, gerade jetzt letzten Sommer, das hat mir sehr imponiert, hat sie gesagt, eine Olympiasiegerin zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich gebe Gott alle Ehre. Es ist eine Art Win-Win-Situation. Die Ehre steigt auf zu ihm und der Segen fällt herab auf mich. Alles in mir soll Gott preisen, auf dass ich niemals vergesse, was er mir alles Gute getan hat. Das hat sich gesagt, wie die Christen das gehört haben, im Fernsehen haben sie gejubelt, haben gesagt, super. Die Atheisten, die was das gehört haben, die haben sich aufgeregt, haben gesagt, wieso bringt die Gott ins Spiel, was hat Gott mit dem zu tun, was die kann? Und sie haben sich geärgert. Warum hat die Gabby Douglas das gesagt? Weil wir als Christen glauben, dass die Ehre für alles, was wir vollbringen, letztlich Gott gebührt und nicht uns selber. Und wir wissen, ohne Gott können wir gar nichts tun. Und wir glauben, dass die Ehre, der Applaus, der uns zukommt, letztlich reflektiert werden soll und Gott zukommt. Einige von euch wissen wahrscheinlich, Johann Sebastian Bach hat am Ende jedes seiner Werke geschrieben, SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott gebührt die Ehre. Und wisst ihr, zwischenmenschlich wissen wir, ob du jetzt Christ bist oder nicht, Eigenlob stinkt, das wissen wir. Aber das gilt auch in unserer Beziehung zu Gott. Die Bestimmung des Menschen ist nicht, uns selbst zu gratulieren, sondern den Applaus dankbar anzunehmen, sagen Danke dafür und weiterzugeben an Gott. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Wenn man im Neuen Testament zum Beispiel liest, den Christen, den ersten Christen in Korinth, in Griechenland, ich weiß nicht, wer schon mal in Korinth war, im Kanal von Korinth, das ist ja eine super Gegend da unten, da war eine der ersten Christengemeinden. Und das war ein bisschen eine wilde Kirchengemeinde, würde ich sagen. Historiker belegen übrigens, dass zu der Zeit in Korinth die Menschen extrem freizügig gelebt haben, sexuell freizügig. Seit Platon, 300 vor Christus, bedeutet zum Beispiel korinthisch leben so viel wie sexuell zügellos leben. Das, korinthisch leben hat man das genannt. Im Tempel von Korinth gab es 1000 Prostituierte, die haben alle ein kleines Häusl gehabt mit einem Rosengarten davor. 2/3 dieser Stadt waren Sklaven. Und die ersten Gläubigen, die was zum Glauben an Jesus gefunden haben, waren, so sagt die Bibel, Ehebrechter, Unzüchtige, Lustknaben, Homosexuelle, Trunkbolde, Räuber, Verleumder und Götzendiener. Super Kirchengemeinde. Wenn sie es sei ja nicht von Jonas. Aber diese Christen haben etwas nicht gewusst. Was haben sie nicht gewusst? Nämlich im 1. Korinther Kapitel 6, Verse 19 und 20. Da hat Paulus Folgendes zu diesen ersten Christen gesagt. 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. Da hat er gesagt, wisst ihr nicht, das haben sie nicht gewusst. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das heißt, auch mit unserem Körper, so wie wir sexuell leben, sollen wir Gott ehren. Das haben sie nicht gewusst. Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus was ganz Interessantes, Teil der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5 und Vers 16. Da sagt Jesus, so soll euer Licht, das heißt euer Leben, leuchten vor den Menschen. Und jetzt interessant, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das heißt, Menschen sollen sehen, dass wir Gutes tun, aber sie sollen doch nicht sagen, oh, das ist ein super Kerl, sondern irgendwie sollen sie merken, da ist Gott dahinter. Das ist nicht so ein super Christ oder sowas, sondern Gott soll letztlich geehrt werden. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und da möchte ich irgendwas sagen, was mir wahnsinnig hilft bei Entscheidungen. Wir müssen ja andauernd, oder manche von uns, müssen mehr Entscheidungen treffen wie andere. Wenn man Unternehmer ist oder was immer, muss man dauernd Entscheidungen treffen. Aber jeder von uns muss das tun. Groß oder klein, Entscheidungen meine ich. Wisst ihr, was mir eine Riesenhilfe ist? Wenn ich weiß, ich kann mich so entscheiden und ich kann mich so entscheiden. Eine Frage, die ich mir oft stelle, ist, Herr Jesus, welcher Weg bringt dir mehr Ehre? Bist du geehrt, wenn ich das linke gehe? Oder bist du geehrt, wenn ich das tue? Und das wird extrem praktisch. Bei finanziellen Dingen, wo man vielleicht was tun kann, was nicht ganz ehrlich ist. Sag mal, Gott bringt dir das Ehre, wenn ich das tue. Und Gott würde eigentlich sagen, ja, nicht unbedingt. Macht nichts, gell. Heute war es schon witzig. War bei der Post drüben die Einweihung. Sie haben eingeladen, wie wir am Nachbarn sind. Und dann hat der katholische Pfarrer, der Bernhard, hat ein paar Worte gesagt und mitten in seiner Predigt hat sein Handy geleitet. Das war ein anderer Pfarrer hat angerufen. Für mich ist wahnsinnig hilfreich, mich zu fragen, oder bei Beziehungen, wenn du fragst, soll die Beziehung eingehen oder soll es nicht, frag dich, bringt es Gott Ehre? Ehrt das Gott, was ich jetzt tue? Das ist für mich viel ausschlaggebender, wie zu fragen, was ist richtig oder falsch. Weil ich kann immer argumentieren, warum was richtig oder warum was falsch ist. Aber wenn ich frage, was bringt Gott die Ehre, ist es für mich viel hilfreicher im ganz praktischen Leben. Also, wir wissen, Menschen, die sich selbst dauernd applaudieren und damit versuchen, größer zu werden, werden eigentlich kleiner. Und andererseits, Menschen, die den Applaus nicht für sich behalten, sondern weitergeben, sind eigentlich Menschen, die immer größer werden. Das ist das Paradoxe bei der Sache. Und man sieht es in ganz eindeutiger Weise bei Jesus Christus. Er ist in allem unser größtes Vorbild. Philipper 2, Verse 5 bis 9, das kannst du aufschlagen, Simon, bitte. Philipper 2, Vers 5, da lesen wir, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Was war seine Gesinnung? Wie hat Jesus gedacht? Der in Gestalt Gott war. Er war Gott und er bleibt Gott. Er ist nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er war wie Gott. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und die Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und der nächste Satz, darum, wenn ich mir Satz anfange mit darum, muss ich fragen, warum? Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, im himmlischen und im irdischen und so weiter. Das heißt, weil Jesus sich selbst erniedrigt hat, hat Gott ihn erhöht. Und dasselbe Prinzip erlebst du auch im zwischenmenschlichen Leben. Menschen, die sich immer selber aufedern, werden eigentlich immer kleiner. Und Menschen, die die Ehre weitergeben, nicht für sich beanspruchen, werden immer größer. Der Malcolm Muggeridge, den habe ich schon mal zitiert in den letzten Abenden, 1990 gestorben, der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe sogar genau da drauf. Das ist ein bisschen klein, aber auf einen Zettel ist er drauf. Wir blicken zurück auf unsere Geschichte und was sehen wir in Bezug auf Jesus jetzt? Königreiche kommen und gehen. Reichtümer werden angehäuft und Reichtümer werden verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, der an der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, von der die intellektuelle Elite als weiser als Salomon bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas. Hitler und Mussolini tot, ihr Name sind heute Schimpfwörter. Stalin, ein verbotener Name in dem Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Leben, alles in einem Menschenleben, aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat, die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten, zur Zeit Jesu, in Palästina damals, in Israel, und wir hätten damals eine Wette abgeschlossen, wer wird die Welt, die Zukunft mehr beeinflussen? Das römische Imperium, das Weltreich mit all ihrer Macht oder der Sohn von einem Zimmermann, Jesus mit ein paar mittellosen Fischer, 12 Jünger. Wir hätten alle auf das römische Reich gewettet. Aber interessanterweise, heute, 2000 Jahre später, nennen wir unsere Kinder Markus, Johannes, Lukas, Maria und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Da sieht man, wer die Welt mehr beeinflusst hat, bis zum heutigen Tag. Du wisst, was, es ist ganz schön warm. Jetzt mache ich da einmal die Tür auf. Die sind kein warm, oder? Schon, gell? Jetzt hoffe ich, dass es da geht. Mache ich da ein bisschen auf, dann ziehe ich es hoffentlich ein bisschen durch. Du, Christine, ist hinten da die offen oder was? Was? Ha? Nicht? Fenster. Okay, passt. Es ist so, wenn man als Mensch lernt, Gott die Ehre zu geben, dann tut sich, und das ist das Geheimnis, für den Menschen der Sinn des Lebens auf. Wenn ein Mensch merkt, ich lebe nicht nur für mich, ich lebe nicht darum, dass ich größer werde, sondern ich lebe in Beziehungen. Und ich nenne es immer, es sind die horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen, die Ehre anderen Menschen weitergeben. Und es ist die vertikale Beziehung zu meinem Herrn Jesus, die Ehre ihm weitergeben. Im Galater 2,20 sagt Paulus einmal, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, ich lebe, aber es geschieht nicht, weil ich so gut bin, sondern Christus ist, der in mir lebt. Der bewirkt das, was ich bin und tue. Und das ist so wunderbar. Ein Mensch lebt, wenn er in Beziehungen lebt, ausschließlich. Schau, da vorne sind noch Platz frei. Gell, okay, da. Und jetzt ist die Frage, wie gibt man Gott die Ehre? Also Selbstverherrlichung im Vergleich dazu, wie man es heute versteht, wie Jesus Selbstverherrlichung verstanden hat. Johannes 12, Vers 23. Wenn du das bitte aufführst, Simon. Johannes 12, Vers 23 sagt Jesus Folgendes. Und das hat mich fasziniert, das habe ich erst vor zwei Wochen gesehen. Die Bibel lesen ist so faszinierend. Ich habe gewisse Passagen sicher schon, ich weiß nicht, 50 Mal gelesen. Und dann lese ich es wieder und dann siehst du wieder was, was du nie gesehen hast. Das ist faszinierend. Das passiert bei keinem anderen Buch. Das ist nur die Bibel, weil das Wort Gottes ist. Johannes 12, Vers 23 bis 25. Da lesen wir. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Also wie wird jetzt Jesus verherrlicht? Jesus sagt, ich werde verherrlicht. Wenn ich das so in meinem Sprachgebrauch gebrauche, ich werde verherrlicht, oh, das ist glanzvoll, das ist gewaltig, das ist groß, das ist am Siegespodest, da wird einer verherrlicht. Es ist faszinierend, was Jesus jetzt sagt. Ich werde verherrlicht, sagt er, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wisst ihr, was für Jesus Verherrlichung war? Indem er sein Leben für andere gegeben hat. Das ist die Selbstverherrlichung, wenn Jesus darüber redet. Und Jesus wurde verherrlicht in seiner Geburt, dem Leben, im Tod und in der Auferstehung. Das heißt, Jesus definiert für uns ganz neu, was es heißt, verherrlicht zu werden. Und Jesus lädt uns ein, an diesem Leben teilzuhaben. Faszinierend im Johannes 21, Kapitel 21, Verse 18 und 19. Das ist nach seiner Auferstehung, nach Ostersonntag. Jesus ist auferstanden und als Auferstandener redet er zum Petrus, einer von den 12 Jünger. Und er sagt zum Petrus im Johannes 21, Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Petrus, als du jünger warst, hast du alles aus eigener Kraft da, du hast geschaffen und da. Dann sagt er, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus sagt zum Petrus, Petrus, du wirst sogar in deinem Tod mich verherrlichen, mir die Ehre geben. Und Petrus ist, das steht nicht in der Bibel, aber nach der Tradition, kopfüber mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden, weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, so wie mein Heiland gekreuzigt zu werden. Das heißt, wenn wir über Verherrlichung reden, hat die Bibel einen ganz anderen Sinn und Ton, als wie was wir jetzt vom Wettkampf und der Verherrlichung verstehen. Und wenn er verherrlicht wird, dann ist er ganz oben, dann ist er der große Supergewinner. Und wenn man das Leben Jesu betrachtet, lernt man Folgendes. Er definiert Selbstverherrlichung ganz neu. Erfolg ist, zu opfern und zu geben. Wenn du ein Mensch bist, der was Großzügig gibt, dann bist du ein erfolgreicher Mensch. Nach Jesus Christus. Siegen bedeutet, auch zu sterben. Ich gehe dann noch drauf ein, was ich damit mache. Jesus hat uns vorgeläuft. Er hat gesagt, ich werde verherrlicht. Und wie ein Samenkorn stirbt, wenn es in die Erde geht, um Frucht zu bringen, so muss ich sterben, damit viele leben werden. Herausragen bei Jesus bedeutet zu dienen. Ihr kennt ja die, was Firmen haben, ihr kennt so die Organigramme. Gell? Oben ist der Boss, dann sind so die Bereichsleiter und dann kommt der Rest. In der Bibel musst du dir das Organigramm Umdraht vorstellen. Ganz unten ist der Leiter, der Chef. Und er dient den Nächsten. Und die dienen wieder den Nächsten. Das ist das biblische Organigramm. Jesus hat einmal gesagt, wer von euch der Größte sein will, der sei der Diener. Der, was dient, ist der Größte. Nicht der, was herumpost und anschafft. Und Jesus sagt, obwohl ich Gott bin, ich habe ihn geschaffen, hat Jesus die Füße der Jünger gewaschen. Hat ein Handtuch genommen und Wasser und hat die Füße der Jünger gewaschen, abgetrocknet. Und da hat Jesus gesagt, wenn jemand von euch der Erste sein will, dann sei er der Diener. Jesus definiert Verherrlichung ganz neu. Und wir wissen es auch aus der Welt. Die besten Chefs sind die, die sich einsetzen für den Mitarbeiter, nicht ausnehmend. Die ihnen dienen, ihnen helfen. Ruhm bedeutet, im Stillen zu lieben. Wenn einer berühmt sein will, wie soll er berühmt werden? Indem er im Stillen dient. cool sein, heute in meiner Generation, ich habe es auch schon adoptiertes Wort, aber bei uns hat es ja nicht gegeben. Cool, jeder will cool sein. Wenn du cool sein willst, dann sei freundlich und anständig. Das ist cool. Nach Jesus Christus. Dann bist du cool, wenn du das bist. Erhaben zu sein bedeutet demütig sein. Was es bedeutet. Und Verherrlichung ist manchmal am deutlichsten zu erkennen im Leid. Und es sind, ich muss ehrlich sagen, die Menschen, die viel leiden und darin Licht sind und eine Ermutigung sind, das sind für mich die größten Menschen, die es gibt. Ein Beispiel, das möchte ich nur erzählen, ist für mich der polnische Jude Janusz Korczak. Ich war im September jetzt wieder in Israel, wo ich so eine Gruppe geleitet habe, knapp 2 Wochen oder so. Und da war ich wieder in Jerusalem, in dem Holocaust-Museum Yad Vashem. Und da ist dem Janusz Korczak ein Denkmal geweiht. Janusz Korczak war ein ganz bekannter Pädagoge, ein Erzieher. Und er hat viele pädagogische Bücher geschrieben, vor allem Kinderbücher. Er war ziemlich berühmt und bekannt, zu berühmt, um dass er von den Nazis nur beseitigt hätte werden können. Und er hat sich im Zweiten Weltkrieg um jüdische Waisenkinder in Warschau gekümmert. Er hat viele Waisenkinder gegeben, weil die Juden sind vergast worden. Die Kinder am Anfang noch nicht. Und er hat sich um die Kinder gekümmert. Und die Nazis haben ihm sogar angeboten, er soll ausreisen, dann bleibt sein Leben verschont. Aber er entschied sich, bei den Kindern in Warschau zu bleiben. Und das, was dann geschehen ist, ist das, dass Janusz Korczak und alle Kinder, auf die er aufgepasst hat, sind in Treblinka vergast und ermordet worden. Indem er bei den Kindern blieb, konnte er kein einziges Kind retten. Es sind alle draufgegangen. Aber er konnte diese Kinder bewahren, alleine zu sterben. Und anstatt seine eigene Haut zu retten, hat er den Tod mit den Kindern geteilt. Und sie hatten jemanden, an den sie sich festhalten konnten in der Todessekunde. Frage, war sein Tod umsonst? Hat er versagt? Ich glaube nicht. Er ist bis heute eins der größten Beispiele für wahre Menschlichkeit. Und wisst ihr, was das so faszinierend ist an diesem Janusz Korczak? Es ist ein Bild für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Anstatt dass wir Menschen den Lohn der Sünde, und das ist der Tod, selber und alleine sterben müssen, ist Jesus Mensch geworden, zu uns gekommen, um mit und für uns zu sterben, damit wir leben können. War das Sterben Jesus umsonst? Ich glaube nicht. Er ist bis heute die einzige Hoffnung, dass es in dieser Welt nur einen Sinn geben muss, warum ich mit 2,4 dausteige und auf den Tod zugehe. Dass es nicht sinnlos ist. Dietrich Bonhoeffer, der war Märtyrer im Zweiten Weltkrieg, evangelischer Pfarrer, ist dann aufgehängt worden, hat einmal gesagt, wenn Christus einen Menschen ruft, dann ruft er ihn zu kommen und zu sterben. Das klingt am Anfang sehr negativ. Denkt man sich, ja wie, ist das ganze Angebot, dass ich komme und stirb? Aber da muss man was verstehen. Und wenn ein Mensch Christ wird, geschieht Folgendes. Nämlich, der Mensch sagt, ich sterbe meinem alten Leben ab, damit ich das neue Leben in Christus ergreife und gewinne. Das ist ungefähr so, damit man sich das vorstellen kann, wenn einer Single ist. Der ist jetzt Single, allein, und dann heiratet er, um gemeinsam mit seiner Frau zu leben. Was muss der tun? Am Tag der Hochzeit muss der sagen, heute sterbe ich meinem Single-Sein. Das heißt nicht, dass er dann tot umfällt und nichts mehr hat von Leib. Aber er muss dem sterben, damit er dann dem verheirateten Leben in der Gemeinschaft mit seiner Frau miteinander leben kann. Das heißt, das alte Leben muss ich hinter mir lassen. Wenn du heiratest und du aber noch Single sein willst und so leben willst, das geht nicht gut, das wissen wir. Sondern das Single sein muss ich ablegen, ich muss dem sterben, damit ich das neue Leben, und genauso ist es in Christus. Dass ich sage, dem alten Leben, wo ich ohne Gott gelebt habe, dem will ich sterben. Das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Damit ich das neue Leben in Gemeinschaft mit Christus aufnehme und mit ihm für Ewigkeit lebe. Also oft, wo man das Sterben hört, denkt man sich, ja wir, am Anfang ja, denkt man, wie jetzt, wenn ich jetzt ein Christ werde, wie bin ich dann tot und ist dann nichts mehr oder was? Früher als Junge habe ich auch gedacht, wenn ich Christ werde, schaut nicht gut, auch dann darf ich nichts mehr da, ich muss allen sterben, was schön ist. Das ist ein absolutes Missverständnis. Und jetzt möchte ich es noch ganz praktisch machen. Wie können wir auch im Alltag als Christen Gott verherrlichen? Wie kann das aussehen? Weißt du, das ist ja oft so theoretisch. Ja, du musst dem absterben. Ja, wie, was, wann? Was heißt das jetzt wieder? Zum einen, erstens, geht es auch um einen körperlichen Tod. Wenn du so alt wirst wie ich, noch hast du aber mehr Begräbnisse, das ist eine Alterserscheinung. Es ist ja so. Wenn du älter wirst, dann sterben mehr von den Leuten, die du kennst. Zuerst die Großelterngeneration, dann die Elterngeneration und dann der eigene. Und es geht ziemlich schnell. Das dauert nicht lange, ich bin oft schockiert. An Leuten, die sagen oft, na, das ist Wahnsinn, wie das schnell geht. Jetzt sind wir selber schon da, wo wir früher, wo einer 50 war, ja, der war ich schon hinüber. Und jetzt sind wir selber durst. Und einige von uns vielleicht sind mittendrin, wo einer von deinen Elternteilen gerade im Sterben liegt und oder wo du selber mit der Gesundheit kämpfst. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn du Jesus kennst, können wir sogar im Tod, im körperlichen Tod, Gott verherrlichen. Weil wir wissen, ich gehe eigentlich nur heim. Ich reise ja viel. Aber wisst ihr, was mir am liebsten ist, wenn ich wieder heimfahren kann? Ich weiß noch, wie ich ein Bub gewesen bin, habe ich mich immer gefreut. Ich bin ja oft Skilehrer gewesen in Australien, Amerika, ein halbes Jahr oder wo. Wenn ich heimgekommen bin, habe ich gewusst, ah, das gefällt mir. Gehe ich dazu und da sitzt Mama dran und das ist mein Daheim. Das war immer so. Das Heimkommen ist aber was Schönes. Und ich weiß, als Christ komme ich heim zu meinem Vater. Darum brauche ich mich nicht fürchten. Und wenn man sich nicht vor dem Sterben fürchtet, kann man richtig heute leben. Weil du musst nicht in Angst leben. Wenn ich morgen sterbe, ja, es ist für die Hinterbliebenen ist immer tragisch, aber für mich nicht. Es ist eine unheimliche Freiheit, was man darin hat. Ein lieber Freund von mir, der Hans-Joachim Eckstein, hat einmal gesagt, Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben, hat er gesagt, mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Jetzt sagst du ja, wieso ein Gewinn? Und dann sagt der Apostel Paulus in Philipper 1, 21, 22, weil, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Christus. Ich bin bei ihm. Und das ist bei Weitem schöner, hat er gesagt. Und darum kann man sogar im Sterben Gott verherrlichen. Und wenn wir im Sterben Gott verherrlichen können, auch im Leid und auch in der Freude. Das Zweite, was vielleicht manche von uns sterben müssen, ist das Streben nach Komfort und Luxus. Ich habe nichts gegen Komfort und Luxus. Ich habe mehr, wie viele Menschen haben. Aber wisst ihr, was wir aufpassen müssen? Dass wir nicht unsere ganzen Entscheidungen einzig und allein darum treffen, was für uns angenehm ist. Und am einfachsten. Weil es kann sein, dass Gott dich ganz woanders haben will. Vielleicht will er, dass du woanders hingehst, dass du was anderes tust. Wer weiß. Aber wenn wir nur noch tun, was für uns angenehm ist, dann besteht die Gefahr, dass wir Gott die Ehre nicht geben und wir damit den Sinn des Lebens nicht finden. Einmal hat Jesus gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er hat zwar gesagt, mein Joch ist leicht, nicht schwer. Aber er hat gesagt, trotzdem nehmt auf euch mein Joch. Er hat nicht gesagt, nehmt auf euch mein Sofa, sondern das Joch. Das heißt, man geht mit Jesus mit und man trägt mit ihm mit. Und manchmal ist es auch schwer. Und vielleicht muss einer von uns sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, ich tue eben nur das, was am angenehmsten ist. Herr, sag mir, dass ich das tue, was richtig ist, was dir die Ehre gibt. Das Dritte ist, vielleicht müssen manche von uns den Glauben absterben, ein besserer Mensch zu sein. Seien wir mal ehrlich. Manche von uns glauben, was Besonderes zu sein. Manche von uns glauben, ein bisschen besser zu sein wie das andere Fußvolk. Wir fühlen uns ein bisschen herausragend, aber ich habe Neuigkeiten, du bist es nicht und ich auch nicht. Wir sind alle im selben Boot, wir sind alle nur Geschwister. Und keiner von uns ist besser wie der andere. Wer das glaubt, dem Glauben muss absterben. Es ist ja so, wenn wir schon, das gilt für die meisten von uns, schon als Kinder wachsen wir auf und jetzt sagt man den Kindern, ja, du bist sowas Besonderes und so weiter, sollte man, um das geht es nicht. Aber die Kinder wachsen auf mit dem Eindruck, ja, ich bin besser als die anderen. Natürlich sind unsere Kinder besonders, aber die Kinder von anderen sind genauso besonders. Ich kann mich gut erinnern, vor Jahren, Bergrettungsdienst, haben wir mal einen Einsatz gehabt und dann sind wir auch bei in der Hütte gesessen. Und da hat einer für die Bergrettungsmandler ein paar Witze dazu. Zuerst waren sie noch ganz okay, dann sind sie ein bisschen dreckig geworden. Und alle haben ein bisschen gelacht und dann ist um einen Witz gegangen und eine, weil sie in der Küche gearbeitet hat, eine Ausländerin, auf ihre Kosten gegangen. Ich mag die Witze nicht, gefällt mir. Und nachher habe ich mir dann Bergrettungskameraden geschätzt und gesagt, der hat auch mitgelacht und ich gesagt, hast du das witzig gefunden? Und ich gesagt, ja, es war echt witzig. Und ich gesagt, was war, wenn statt der Frau, wo sie in der Küche gestanden ist, die, was die Witzfigur war, wenn das eine Ehefrau gewesen war? War es dann auch witzig gewesen? Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wieso glaubst du, dass deine Frau besser ist wie die Ehefrau da drin? Wo kommt das Denken her? Weil wir glauben, wir sind was Besseres. Und Freunde, das ist falsch. Dem Glauben müssen wir absterben. Das stimmt einfach nicht. Jede Person ist ein Universum gefüllt mit Träumen, Hoffnungen und Sehnsüchten, egal wer das ist. Und darum ist dieses Denken so verkehrt. Im Philipper Kapitel 2, Vers 4 sagt der Apostel Paulus, Philipper 2, Vers 4, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Das ist die Lehre, was uns die Bibel gibt. Und ich glaube, dass Jesus recht hat. Wisst ihr, was mich so fasziniert an der Bibel? Jesus hat immer recht. Es ist faszinierend. Wenn man das, je mehr man es leistet, sieht man, ja, es stimmt, was er sagt. Das Vierte dann, vielleicht müssen einige von uns den Tod einer Sünde absterben oder eine schlechte Gewohnheit. Wenn Zorn in unseren Herzen ist, nicht einfach zu sagen, ja, ich bin nur ein zorniger Mensch, sondern lernen zu vergeben mit der Hilfe Gottes. Wenn unsere Gier, wenn wir immer gierig sind und den anderen beneiden, dann lerne zu geben, mach Komplimente. Und einer, es gibt ja auch so Eigenbrötler, gell, die was sagen, ja, so bin ich halt und das taugt ja noch schwieriger. Das ist nicht witzig, sondern es ist traurig. Vielleicht müssen wir sowas absterben. Das, was anderen Menschen keine Hilfe ist und uns selber auch nicht. Und vielleicht noch eins, das Fünfte, der Tod eines Traums. Kann sein, dass wir einen Traum absterben müssen. Es kommt für manche, ich kenne ja, aber nicht alle, ich weiß nicht, wo du genau stehst. Für manche von euch ist vielleicht der Traum nach einem Ehepartner. Das ist ja, wir werden ja in unserer Gesellschaft groß mit dem Traum, dass wir eines Tages die Traumfrau finden oder den Traummann und dann glücklich zusammenbleiben. Wir sagen jetzt zu unseren Kindern, es ist interessant, was wir zu unseren Kindern sagen. Da sagen wir, na, wenn du einmal verheiratet bist, du wirst so eine gute Mama. Nicht, falls du mal heiratest, wenn du heiratest. Es ist normal, das Heiraten. Und dann wollte Disney die Medien, die machen das seine dazu. Und dann, wenn einer nicht heiratet, dann fühlt er sich total betrogen und belogen vor Gott und der Welt, weil das ist doch normal. Tatsache ist, nicht jeder von uns ist verheiratet und nicht alle von euch werden heiraten. Das ist Tatsache. Und ich habe eine Frage. Kannst du dir eine Zukunft vorstellen, wo du nicht verheiratet bist und ein erfülltes Leben führst? Ein Leben, wo du Gott ehrst, ein Leben, wo du ein Segen bist für andere Menschen und ein erfülltes Leben hast. Für die meisten von uns ist so ein Denken komplett fremd. Aber es kann sein, dass das ein Traum ist, den man sagt, Herr, ich will ihn dir hinlegen. Gott kann zurückgeben, natürlich, jederzeit. Es ist auch so, in unserer Gesellschaft heute, und das ist ein bisschen traurig, honorieren und würdigen wir das Single-Sein viel zu wenig. Nicht so viel, wie wir sollten. Es stimmt, die Bibel sagt ganz klar, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, aber die Bibel würdigt und ermutigt das Single-Sein. Immer wieder. Andere von uns sind vielleicht verheiratet und träumen davon, Single zu sein. Ich weiß, dass es Single gibt. Und ich überlege, Single, wie war es, wenn ich es nicht mehr hätte? Ja, für dich eine Botschaft, den Traum kannst du sterben lassen. Du kannst mit deiner Frau alt werden, Gott die Ehre geben und ein Segen für Menschen sein. Wieder andere träumen davon, Kinder zu haben, und es wird einfach nicht. Einfach statt, dass man bitter darüber wird, zu sagen, Herr, ich lege dir diesen Traum hin. Das heißt nicht, dass wir nicht träumen sollten. Schön zu träumen. Aber den Traum Gott hinzulegen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich muss nicht bitter werden, wenn ich es nicht kriege. Das ist der Punkt. Oder ein Traum, Karriere zu machen und sie kommt einfach nicht. Gott hinzulegen und sagen, Herr, ich will es dir überlassen. Und wisst ihr, wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir letztlich das, wo er uns hingestellt hat, mit dem, was ich bin, dankbar aus Gottes Hand nehmen und sagen, Herr, danke dafür. Du machst es gut mit dir. Ich möchte dir die Ehre geben. Und ich möchte dankbar das annehmen, was ich bin und nicht bitter darüber sein, was ich nicht bin. Und ob ich klein oder groß, dick oder dünn, intelligent oder einfach gestrickt bin, Single oder verheiratet, die Frage ist, wie kann ich Gott ehren? Und zum Schluss noch 4 ganz praktische Tipps, um Demut, ehrliche Demut zu kultivieren. Ich glaube, das ist auch noch da, Simon, gell? Es sind ganz gute Übungen, um Gott die Ehre zu geben. Nämlich der erste Punkt, tue gute Dinge im Geheimen, ohne dass irgendjemand es weiß. Was heute gilt ja die Devise, tue Gutes und lass es allen wissen. Das ist ja okay. Du kannst Gutes tun und wenn sie es andere wissen, ist ihm trotzdem geholfen. Aber was, wenn nicht geholfen ist dir? Weil du gibst wieder die Ehre dir selber. Und dadurch wird dein Herz nicht gesünder, sondern es wird kränker. Wenn wir aber lernen, Gutes zu tun, ohne dass wir was sagen, es was nimmt, ist den anderen geholfen und dir auch, weil dein Herz wird gesünder. Es geht um unser Herz. Ganz eine gute Übung. Gib einmal was und brauchst gar nichts sagen, für wen. Gute Übung für dich. Man kann es auch sagen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, fürs Herz ist gesund. Das zweite, versuche die Stärken des anderen wahrzunehmen, damit du ihn ermutigen kannst. Es ist so, irgendwann hat man vielleicht wen, einen Bekannten oder einen Mitarbeiter, der was dich dauernd aufregt. Versuch einmal auf seine Stärken zu schauen, damit du dir mal sagen kannst, das ist gut. Super gemacht. Das ist gut für unser Herz. Also manchmal ist es so, da sieht man nur noch die Probleme und nur noch was da für Heini oder was ist. Und damit lebt man Tag für Tag. Ist nicht gesund für unser Herz. Es wird immer neidischer, gieriger, zorniger. Drittens, danke Gott für deine Schwächen, Fehler, für deine unguten Seiten. Leg's Gott hin und bitte ihn dir darin zu helfen. Sag gut, wir haben alle schwache Seiten, ist egal wer von uns. Dass man Gott, also Gott, danke dafür. Ich genieße zwar nicht, aber es passt schon, ist ja gut auch. Ich brauche nicht alles kennen, ich brauche nicht alles wissen. Danke, Herr. Und dann viertens, letztens, reflektiere den Applaus, den Dank, die Anerkennung, die du bekommst, zurück auf Gott. Wenn du applaudiert wirst, super, sag danke für den Applaus. Schäferenk, danke dafür. Und sag, Herr, gebührt eigentlich dir. Du hast mir alles geschenkt. Wenn wir diese Dinge tun, das ist gut für unser Herz. Es wird gesünder. Soweit die erste Stunde. Ihr wart super.